bin dann auch so ein bisschen abgedriftet und war plötzlich mitten im Blau, also keine Sicht mehr zum Riff und ganz allein 40 Meter Tiefe, bis ich mich dann tariert hatte, waren es halt 45 oder so. Und ich schaute immer auf meinen Tauchcomputer und schau auf und dann schwimmt direkt vor mir, so, also so wie wir jetzt sitzen, quasi einen Meter Abstand, so ein Hammerhai längst und schaut mich so an und ich habe so einen riesen Schreck bekommen, weil ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Er war einfach aus dem Nichts und es war echt ein großer, großer Hai.
Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du kämpfst dich mit schwerem Tauchequipment durch einen Dschungel. In schweißtreibender Arbeit kommst du nur langsam voran, um dein Ziel zu erreichen. Und dann liegt es vor dir. Ein See aus Meerwasser, der schon vor langer, langer Zeit vom Ozean abgetrennt wurde. Und darin ganz besondere Tiere. Quallen. Millionen von Quallen. Du ziehst deine Tauchsachen an und springst voller Vergnügen in diesen See. Klingt nicht unbedingt nach dem Traumziel von vielen Tauchern und Taucherinnen. Der Wissenschaftsjournalist Lars Abromeit ist dort ganz bewusst hingegangen und hat diesen Tauchgang in vollen Zügen genossen. Denn diese Quallen haben ihm etwas über die Evolution verraten. Als Geojournalist, der für den Bereich Abenteuer und Expeditionen zuständig ist, hat Lars in seiner Karriere unfassbar viele Abenteuer erlebt. Und auf manche dieser Expeditionen nimmt er uns mit. So reisen wir nach Raja Ampat und erleben eines der artenreichsten Archipele. Wir schauen auf das Great Barrier Reef und fragen uns, ob diese Korallen eigentlich noch zu retten sind. Und wir gehen auf die Insel des Teufels, Kuiba. Eine Insel mit ihrer ganz eigenen Geschichte, die uns Lars näher bringen wird. Natürlich habe ich diese Chance genutzt, um nicht nur von seinen Abenteuern zu hören, sondern ihn auch ganz persönlich zu fragen. Wie ist eigentlich dieser vermeintliche Traumjob, als Journalist Abenteuer und Expeditionen zu erleben? Dieses Gespräch haben wir tatsächlich schon vor einer ganzen Weile aufgenommen, nämlich Ende April 2024. Darum vielen lieben Dank, Lars, für deine Geduld. Und ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um diese Folge zu veröffentlichen. Und euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit Abenteurer und Journalist Lars Abromeit.
Hallo Lars.
Hallo.
Ich freue mich, dich zu treffen. Wir haben da jetzt ganz schön lange versucht, das hinzubekommen, wurden zwischendurch von einem Zyklon gestört und jetzt sitzen wir zusammen in Hamburg.
Ja, was für ein Glück. Vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne. Du bist seit 2002 Redakteur bei der Geo, hast seit 2006 die Verantwortung für Abenteuer und Expeditionen und mein guter Freund und Co-Autor, der Florian Sturm, ihr kennt euch auch, wenn auch, glaube ich, noch nie persönlich getroffen, ne?
Nee.
Ja, ich soll dich ganz, ganz lieb grüßen.
Vielen Dank, Grüße zurück.
Der hat zu mir schon gesagt, im nächsten Leben, da hätte ich gern den Job von Lars Abromeit.
Ja, das höre ich manchmal. Ja, das freut mich.
Ja, du bist vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Henry-Nannen-Preis und dem CNN Journalist of the Year Award. Und das heißt, du besuchst nicht nur ganz, ganz tolle Orte und erlebst besondere Sachen, sondern du kannst auch ganz, ganz toll darüber berichten. Und ich freue mich da wirklich die ganze Zeit schon drauf, dass wir die Chance haben, miteinander zu quatschen. Und das letzte Mal, da haben wir gesagt, es hat jetzt so lange nicht geklappt, komm, wir machen das doch einfach online. Du warst gerade in Australien und zwei Tage vorher hast du mir gesagt, hey, also hier kommt ein Sturm auf uns zu, der pustet hier alles weg, ich werde kein Internet haben. Und es war schon wieder abgesagt. Jetzt klappt's endlich und ich möchte direkt mit dir in die erste Kategorie springen, in das Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Wie sieht für dich eigentlich ein perfekter Moment am, auf oder in dem Meer aus?
Oh wow, das ist schwierig. Es gibt so viele tolle Momente im Meer. Aber ja, ganz besonders ist, finde ich, immer, wenn man abtaucht mit Scuba-Flaschen und ja, einfach diese totale Stille spürt und nur noch so den eigenen Atem und dann ans Riff kommt und so die Geräusche am Riff hört und dieses Schweben und diese Friedlichkeit dann unter Wasser, das finde ich immer jedes Mal wieder großartig. Und dann in dieses endlose Blau zu schauen, wo du denkst, okay, es könnte von hier alles auftauchen. Du kannst es nicht vorhersagen. Du weißt nicht, was jetzt aus dieser endlosen Weite auf dich zuschwimmt als nächstes. Das finde ich einfach fantastisch.
Wie hören sich die Geräusche des Riffes eigentlich an?
Ja, oft ist es so ein Klicken und Knacken und man denkt dann ja immer so, das sei eine schweigende Welt, so wie Cousteau es beschrieben hat, aber tatsächlich ist es so ein gesundes Riff, hat eine richtig krasse Geräuschkulisse, also da ist richtig viel los, kleine Fische, die zum Beispiel jetzt bei Korallen dann eben durch die Korallen abnagen und es ist so sehr wuselig irgendwie, ne? Wie so eine Stadt unter Wasser und letztendlich ist es das ja auch eine Metropole in der Unterwasserwelt.
Sehr cool. Und an welch einem Ort, zu welcher Tageszeit wäre dieser perfekte Moment?
Also am schönsten ist es an Korallenriffen, finde ich, immer zu den Morgendämmerungen oder Abenddämmerungsstunden. Einfach weil dort dann viel passiert, die Räuber sind unterwegs, manche Schiffe liegen sich ja regelrecht schlafen und bauen sich dann so ein Kokon aus. Und ja, da ist einfach auch das Licht steht tief. Das ist eigentlich immer so die spannendsten Momente morgens, wenn das Riff so erwacht in der Morgendämmerung. Mhm. Ist großartig. Das sind eigentlich so morgen und abends, das sind eigentlich die schönsten Phasen für mich.
Hast du einen Lieblingsmeeresbewohner?
Ich bin ein ganz großer Fan von Tintenfischen.
Aha.
Und Kraken und da gibt es ein paar total tolle, einfach diesen irre, was sie können. Aber zum Beispiel Meeresschildkröten sind auch irgendwie meine ganz großen Lieblinge, muss ich sagen.
Sehr schön. Ja, und diese ganzen Touren, die du für deine Recherchen machst, die führen dich mitten ins Abenteuer-Ozean. Und so heißt auch unsere nächste Kategorie.
Abenteuer-Ozean.
Den ersten Ort, an den ich dich gerne begleiten würde, ist Palau. Und du schreibst dort von einer Insel voll Meerwasser oder einem See voll Gelee. Und dazu hast du ganz, ganz tolle Worte gefunden. Und ich würde dich bitten, einen ganz kleinen Absatz aus deinem Buch bis an den Rand der Welt vorzulesen. Ist das okay?
Ja, klar, sehr gerne.
Vielleicht nochmal vorweg. Stell uns doch mal vor, was genau ist das für ein Buch? Was steckt da drin?
Ja, das neue Buch von mir, Bis an den Rand der Welt, fasst die 10 besten Expeditionsgeschichten oder die mir am meisten am Herzen liegen, aus ungefähr 20 Jahren Geoarbeit zusammen. Und ja, es geht einmal so rund um den Globus, von der Arktis bis in die Antarktis und vom Himalaya bis in die Tiefsee, über die Tropen. Und ja, es sind einfach so 10 Geschichten, die für mich unvergesslich sind, mit grandiosen Bildern von den Fotografinnen und Fotografen, mit denen ich da zusammen unterwegs waren.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe mir das ja im Vorhinein durchgelesen und angeschaut. Wirklich absolut faszinierend. Und eine dieser Top-10-Geschichten führt uns eben zum See aus Gelee. Und jetzt bitte ich dich, den Absatz einmal vorzulesen.
Der beste Weg, eine Insel zu entdecken, sagen Seefahrer im Pazifik, sei es, sie sich zuerst zu erträumen. Michael Dawson ist seinen Träumen gefolgt. Dies ist der Ort, den er immer zu finden hoffte, On Game Nliktao, ein trübes, schwarz-grünes Wasserloch mitten im Regenwald eines tropischen Eilands. Faulige Meerbaubäume umsäumen das Ufer, im Kronendach zetern Fächerschwanzvögel und Fruchttauben gegen die Schwere des Tages an, in den Mangrovenhainen gärt Schlick. Für Dawson, der unser Forschungsteam anführt, ist dieser Platz ein Orakel, eine Oase des Sonderbaren, die höhere Wahrheiten zu vermitteln hat. On Game Nliktao ist der Tümpel der Quallen. Auf den ersten Metern, unter den Ästen und Wurzeln, die aus dem Dickicht ins Wasser reichen, sind es nur wenige, dann einige Dutzend, dann Hunderte, Tausende, schließlich Millionen. In goldenen, pulsierenden Wolken ziehen sie durch die Tiefe, manche kleiner als Münzen, andere groß genug, um das Sichtfeld der Taucherbrille auszufüllen. Fließende Massen belebten Gelees. Sie hüllen uns ein, taumeln und kreisen wild durcheinander, prallen an Schultern und Wangen ab, schlingen sich um den Hals, feuern toxische Nesselkapseln in unsere Haut, doch ihr Gift ist sehr schwach. Bloß im Gesicht juckt es manchmal ein wenig, während die Scharen schon weiterziehen.
Oh.
Das war total beeindruckend, muss man sagen. Ja, irrer Moment damals, ja.
Ja, nimm uns mal mit. Was ist das überhaupt für ein Ort und wie konnten diese Seen aus Meerwasser entstehen?
Also Palau besteht ja aus einem Archipel von Kalksteininseln und die sind sehr löchrig. Das ist so ganz wie Schweizer Käse quasi aus, aus Fels. Und so kann Wasser da durch dieses Gestein hindurchsickern. Und im Inneren dieser Inseln gibt es Hohlräume, die sich mit Wasser gefüllt haben, mit Salzwasser, Meerwasser. Aber Tiere können natürlich durch diese feinen Poren kaum dort eindringen. Mhm. Manche Larven, also ganz kleine Lebewesen, schaffen es, dann da hindurchgespült zu werden. Aber es sind eben nur wenige. Und einige dieser inneren Meerbecken, diese Miniaturozeane sozusagen, sind von Quallen besiedelt worden, die dann dort eine Art Paradies für sich gefunden haben und sich zum Teil massenhaft vermehrt haben. Und die Besonderheit ist jetzt, dass es mehrere von diesen Seen gibt, in denen Quallen leben. Und man kann sagen, je nach Meeresspiegelanstieg sind diese Seen zu unterschiedlichen Zeiten besiedelt und also gefüllt und besiedelt worden. Mhm. Und so kann man sozusagen vergleichen, okay, wann sind die Quallen eingewandert und wie haben sie sich seither entwickelt?
Crazy, also das heißt so verschiedene Zeitkapseln, wo man sagt, ach, das sind die Quallen, die sich seit, ich sage jetzt mal, 3 Millionen Jahren eigenständig entwickelt haben und das sind die seit 2 Millionen Jahren und die erst seit 1 Million Jahren.
Genau, es sind eher ein paar tausend Jahre, als seit der Meeresspiegel entsprechend angestiegen ist.
Klar.
Aber genauso ist es. Es ist letztendlich so, als wenn man die gesamten Vorfahren des Menschen, ja, so vom Australopithecus über Homo erectus, Neandertaler und so weiter bis heute, alle zu Leben erwecken könnte und dann nebeneinander stellt und dann guckt, okay, wie haben die sich unter bestimmten Umweltbedingungen entwickelt? Und das ist natürlich für Biologen ein irres Labor für die Evolution. Du kannst tatsächlich die einzelnen Schritte nachverfolgen und es sind natürlich auch irre Lebensräume für diese Quallen.
Wahnsinn. Und manche dieser Seen sind so komplex, dass sich da drin sogar Haie leben, die aber auch schon seit tausenden Jahren quasi vom offenen Meer abgeschnitten sind.
Ja, genau. Also das kommt eben drauf an, wie abgeschnitten die einzelnen Becken sind. Haie ist sehr selten. Also es gibt es, aber es ist selten. Meistens sind das einfach Fische schon, aber kleinere Fische und Anemonen, Seescheiden, Quallen, sowas, ja.
Und wie war das jetzt für dich, an diesem Ort zu sein? Also man merkt schon, wissenschaftlich ist der super, super spannend. Aber wie ist das für dich als Mensch, der dorthin kommt? Das klingt ja irgendwie faszinierend und gleichzeitig auch ein bisschen. Also ich weiß nicht, in Millionen von Quallen zu schwimmen, die sich um deinen Hals wickeln und doch ein bisschen jucken und brennen. Überhaupt diese drückende, schwüle Hitze, die du dort beschreibst. Wie war das für dich da?
Ja, das Besondere war vor allem, überhaupt dorthin zu kommen. Es gab eine Publikation von der Forschungsgruppe, die dort gearbeitet hat und diese verschiedenen Seen miteinander verglichen hat. Aber das Gebiet ist sehr extrem streng geschützt. Es gibt einen See, nämlich genau diesen, wo es die Geschichte auch beginnt. Der ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Also dort kann man schnorcheln, also auch als Tourist. Aber wir wollten natürlich auch die anderen Seen besuchen, damit wir sie wirklich auch miteinander vergleichen können und diesen Prozess der Forschung auch beschreiben können. Und das war wahnsinnig schwierig. Das hatte, also als wir das versucht haben, seit 40 Jahren kein Mensch mehr gemacht, also kein Journalistenteam mehr gemacht oder geschafft. Vielleicht haben es welche versucht, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls gab es dazu überhaupt keine Publikation und wir brauchten eine Ausnahmegenehmigung der Regierung von Palau und habe ich dann darauf hingearbeitet, diese Sondergenehmigung zu bekommen. Und letztendlich war es dann so, wir flogen los und sie war immer noch nicht da. Und das ist natürlich immer so ein blödes Gefühl. Du fliegst quasi ins Unbekannte, ist ja sehr weit und aufwendig und mit der Forschung und den Tauchsachen natürlich. Und naja, und diese Genehmigung lag immer noch nicht vor. Und als wir dann ankamen, war sie immer noch nicht da. Und da mussten wir noch mal 3 Tage warten. Das war wirklich eigentlich ziemlich, ziemlich nervenaufreibend. Und dann tatsächlich bekamen wir die in einem förmlichen Brief überreicht vom Konsul. Und das war super. Und dann konnte es losgehen. Das war natürlich dann schön. Und wir durften auch tauchen in den Seen, also mit Pressluftflaschen, was auch ja normalerweise nicht gestattet ist, damit Christoph Gehrig, der Fotograf, auch die Aufnahmen machen kann. Und also es war wirklich abenteuerlich. Man muss ja durch den Regenwald erstmal so durchtigern mit den ganzen Pressluftflaschen und so. Also man ist quasi als Taucher im Wald, um dann zu den Seen zu kommen. Dann gibt es so Bäume, die so giftige Rinnen haben, die darfst du dann wieder nicht anfassen. Und es ist einfach sehr aufwendig und abenteuerlich. Und zum Teil können in den Seen eben auch giftige Tiere sein. Also es war wahnsinnig spannend. Hat Spaß gemacht.
Und nimm uns mal mit in so einen klassischen Tag der Quallen. Du hast die ja genauer kennengelernt. Stell uns mal vor, wie verhalten die sich denn so im Verlauf des Tages?
Also man muss wissen, dass diese Quallen sich nicht nur von Tieren ernähren, die sie mit ihren Tentakeln fangen, sondern sie haben ähnlich wie Korallen auch in ihrem Gewebe so kleine Mikroalgen, die sie mit Zucker versorgen. Und diese Algen sind in ihrem Schirm. Und das Besondere jetzt an diesen Quallen ist, sie sind wie so Gärtner unterwegs, ihre Algen optimal dem Sonnenlicht auszusetzen. Ja? Und das heißt, sie wandern durch den See und schauen immer, wo ist jetzt das beste Licht? Und das Verrückte ist, sie haben ja keine echten Augen. Ja? Also sie haben weder echte Augen noch ein richtiges Gehirn, aber dafür sind sie ziemlich smart, denn sie schaffen es dem Licht, sie haben da so Wahrnehmungszellen, dass sie die Algen immer optimal dem Sonnenlicht aussetzen, aber sie dürfen auch nicht zu nah an die Kante des Sees kommen, denn dort sind Anemonen, die sich von den Quallen wiederum ernähren, also ihre Feinde. Und insofern ist es gar nicht so einfach, da den richtigen Mittelweg zu finden. Und aber diese Quallen schaffen das und sinken dann nachts, wenn kein Sonnenlicht ist, sinken die in die Tiefe und nehmen Nährstoffe auf. Und tagsüber drehen sie sich auch nochmal um die eigene Achse, damit wirklich ihr gesamter Algengarten perfekt ausgeleuchtet und mit Sonne versorgt.
Also die haben auf jeden Fall einen grünen Daumen. Ganz besonders spannend fand ich auch ihre Methode, mit der sie verhindern, von den Anemonen gefressen zu werden.
Ja, sie schauen immer, wo ist der Schatten, also sozusagen die Schattenlinie, die der Wald auf das Wasser wirft. So sind sie nie zu nah an dem Ufer, weil natürlich die Sonne immer ein bisschen schräg steht und dann an dieser Schattenlinie können sie sich orientieren.
Genau, weil sie immer dahin schwimmen, wo die Sonnenstrahlen herkommen, denn das andere Ufer, wo da entsteht natürlich kein Schatten, weil der Sonnenstrahlen so schräg da reinfallen. Deswegen schwimmen die immer so ein bisschen dem Sonnenlicht entgegen. Und wenn sie dann an die Schattengrenze kommen, sagen sie, stopp. Da muss jetzt gleich das Ufer mit den Anemonen sein. Also wirklich faszinierend, was diese Quallen dort drauf haben, wenn man eigentlich so denkt, das sind ja irgendwie so hirnlose Dinger, die da so rumschwimmen. Und jetzt hast du vorhin schon erzählt, dass in den verschiedenen Seen die Quallen auch eine unterschiedliche Entwicklungsstufe haben. Also das heißt, sie sind vom Meer abgeschnitten und mussten sich auf ihren neuen Lebensraum, nämlich diese Salzwasserseen, anpassen. Und im Laufe der Zeit haben sie das immer stärker getan. Und in allen Seen übrigens auch gleich, was so ein bisschen zeigt, hey, die Evolution ist kein purer Zufall, sondern das geht auch getrennt voneinander in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Und in welche Richtung geht das? Also welche Anpassung nehmen die Quallen vor, um in diesen Seen besser überleben zu können?
Also sie werden kleiner, ihre Tentakel bilden sich zurück, die sie im Meer halt haben, auch um Nahrung zu fangen. Und auch die Farbe verändert sich. Und tatsächlich kann man dann in den unterschiedlichen Seen sehen, je länger sie dort sind, umso stärker wird diese Richtung der Evolution. Ja? Also umso stärker verändern sich auch alle eben in der gleichen Art und Weise.
Und weshalb ist das von Vorteil, wenn sich die Farbe ändert oder die Tentakeln kürzer werden?
Also die Tentakel, dient dazu, wenn du die zurückbildest, dass du Energie sparen kannst und für was anderes einsetzen kannst. Und bei der Färbung, das ist eben einfach, dass sie die Algen auch besser mit Sonnenlicht versorgen können.
Wie so ein Gewächshaus, was eben möglichst durchsichtig sein sollte, genau, damit die Sonne durchkommt. Das ist so spannend. Ja. Jetzt hast du schon diese giftigen Bäume und so, das hast du alles so als, hat Spaß gemacht beschrieben. Gibt's da auch so richtig frustrierende Momente? Also man ist ja krass ausgesetzt und es ist Hitze, es sind giftige Sachen, auf die man aufpassen muss und Co. Hast du das auch mal, dass dir das alles ein bisschen viel wird?
Ja, sowas passiert schon, dass es so Momente gibt, wo man denkt, boah, ich kann einfach nicht mehr, ich brauche jetzt mal eine Pause. Bei der Expedition selber war das in Ordnung. Wir haben mit den Forschern gut zusammengearbeitet und uns immer gegenseitig unterstützt. Und es ist natürlich viel Schlepperei. Christoph hatte auch wirklich wenig Kameraausrüstung dabei, weil er wusste, okay, ich muss das ja alles tragen oder beziehungsweise er und ich müssen das zusammentragen. Und er hatte sich da extrem reduziert. Und irgendwie haben wir uns ganz gut so gegenseitig unterstützt. Das war eigentlich ganz okay. Aber klar, das kann schon passieren, dass man denkt, das ist jetzt vielleicht mal grenzwertig. Aber hier war es in Ordnung. Wir waren einfach gut eingespielt. Und was mir besonders gefallen hat, war, wir waren lang genug da, dass wir so ein bisschen miträtseln konnten. So, was könnten die Gründe sein, die jetzt hier die Evolution in eine bestimmte Richtung treibt? Und wir haben ja als Journalisten die Situation, dass wir immer von 0 auf 100 in irgendein Thema eintauchen und eigentlich keine Ahnung haben am Anfang und erstmal uns einlesen müssen und durch die Gespräche erstmal viel lernen müssen. Und hier waren wir dann irgendwie so nach einer Woche, waren wir tief genug in der Thematik drin, dass wir einfach so ein bisschen auch mit spekulieren und mit diskutieren konnten. Und das hat echt voll Spaß gemacht. Da dachte ich, oh, also forschen, das ist schon auch eine super Sache. Aber das ist dann genau der Moment, wo man dann wieder abreisen muss und die Geschichte eben aufschreibt. Und das ist ja auch unsere eigentliche Aufgabe.
Wie lange warst du da?
Wir waren da fast 3 Wochen. Und die brauchten wir aber auch, weil natürlich viele dieser Seen echt schwer zu erreichen sind. Und dann klappt es mit dem Wetter nicht und den Booten und so weiter. Und,
okay, ja. Wir wollen uns jetzt mal aus Palau verabschieden und nach Indonesien, nach Raja Ampat. Nimm uns mal mit an diesen Ort. Was macht ihn so besonders?
Ja, Raja Ampat ist auch ein Archipel in Indonesien, ganz im Osten von Indonesien, also in Papua, West-Papua. Und diese Inselwelt ist dadurch berühmt geworden, dass eine Expedition dort unterwegs war in den frühen 2000er Jahren und Korallenarten gezählt hat. Und einer der großen Experten für Fische in Korallen, Jerry Allen, hat gesagt, Leute, hier sind sowohl, was die Fischvielfalt angeht und auch was die Korallenvielfalt angeht, das ist der absolute Hotspot im Meer, die Krone der Schöpfung sozusagen. Mhm. Nirgendwo sonst sind so viele Korallen und so viele Fischarten auch am Riff wie hier. Und unsere Expedition war dann einige Jahre später zusammen, oder 1-2 Jahre später, mit Jerry Allen auch zusammen und Conservation International auf der Suche nach der Frage, ja, erstens, stimmt das? Ist das wirklich so vielfältig? Und zweitens, warum eigentlich? Was treibt diese Vielfalt voran? Mhm. Und dafür waren wir ja ungefähr 2 Wochen und dann nochmal 2 Wochen extra mit verschiedenen Booten, aber vor allem mit einem großen Segelschiff unterwegs, mit dem wir mit Forschenden zusammen dann die verschiedenen Riffe untersucht haben und ja, Arten gezählt und entdeckt haben.
Und das ist ja schon was Besonderes. Ein Ort, der überhaupt erst in den 2000ern so richtig im Bewusstsein der Tauchwelt angekommen ist oder auch im Bewusstsein der Forschung. Wie ist das jetzt? Ist das immer noch ein sehr abgeschiedener Ort oder tummelt sich das da mittlerweile, wenn es so ein Hotspot ist?
Also ich war seither leider nicht mehr da.
Wann warst du denn da?
Das war so 2007.
Okay.
Waren wir da. Aber ich verfolge natürlich weiter, wie die Entwicklung dort ist, so aus der Ferne und spreche mit Leuten, die dort oft unterwegs sind. Und es hat sich schon sehr verändert. Also der Archipel Raja Ampat war zu dieser Zeit und ist immer noch schwer zu erreichen. Es ist einfach sehr abgelegen und es leben wenige Menschen dort. Als wir da unterwegs waren, auf einer Größe so wie Dänemark, leben ungefähr so um die 30.000 Menschen. Also es ist wirklich entlegen und ja, viele sind halt wirklich noch so mit Auslegerkanu, ne, irgendwie unterwegs. Und wenn sie in den nächsten Ort wollen, müssen sie erstmal 1-2 Tage paddeln, ne, oder segeln. Gut, und das hat sich natürlich seither verändert. Vor allem aber hat sich verändert, dass die Bedrohung, die wir damals schon für den Archipel ausgemacht hatten, obwohl er so abgelegen ist, nämlich Überfischung, auch Verschmutzung und so, dass da echt viel dran gearbeitet wurde, unter anderem durch die Entdeckung dieser Artenvielfalt. Denn indem das bekannt wurde, wie vielfältig und wie besonders dieser Archipel ist, wuchs auch der Druck auf die Regierung, diesen Archipel zu schützen. Und tatsächlich ist das jetzt ein Verbund von Schutzgebieten, das sehr stark dafür sorgt, dass ja dieses Meeresgebiet vor weiteren Eingriffen erstmal bewahrt wird. Und was man hört, ist, dass es eigentlich erst ein Positivbeispiel ist, dass selbst in einem schwierigen Land wie Indonesien, insbesondere dieser Teil Indonesiens, dass dort trotzdem Meeresschutz tatsächlich möglich ist und wahnsinnig viel bewirken kann, insbesondere wenn du die lokale Bevölkerung mit einbindest.
Werbung.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sobald ich nicht am Meer bin, packt mich eine riesengroße Sehnsucht. Leider ist das bei mir häufig der Fall, weil ich nicht am Meer lebe. Umso größer ist dann meine Vorfreude auf die nächste Reise dorthin. Auch wenn ich weiß, dass das Reisen eine Belastung für die Umwelt darstellt. Darum finde ich es eine gute Sache, bei der Reiseplanung darauf zu achten, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein und einen regenerativen Urlaub zu machen. Das kann zum Beispiel bedeuten, Meeresschildkröten zu helfen oder Korallenriffe aufzubauen. Oder sich Ziele auszusuchen, an denen der Tourismus die Umwelt nicht unkontrolliert ausbeutet, sondern nachhaltig gestaltet ist und sogar für Schutzgebiete sorgen kann. Das ist doch die perfekte Mischung. Das Meer erleben und dabei auch etwas zum Schutz beitragen. Wenn sich das gut anhört, dann kann ich dir Tour Mare empfehlen. Tourmare bietet nicht nur Tauchreisen und Tauchsafaris an, sondern hat neuerdings auch die Tourmare Green Line, wo ihr Reiseangebote findet, die Gutes tun. Für Mensch und Natur. Und wenn ihr dann im Kontakt mit dem Tourmare-Team Helden der Meere erwähnt, bekommt ihr zu eurer Reise sogar noch ein kleines Geschenk dazu. Also, tourmare.de und dort findet ihr direkt auf der Startseite den Reiter Nachhaltige Reisen.
Was sind denn die Gefahren da vor Ort? Wenn das so entlegen ist, könnte man ja auch sagen, ach, da ist ja kaum menschlicher Einfluss, dann geht's dem Ort vielleicht besonders gut?
Ja, aber das Problem ist, da schaut eben auch niemand hin. Ne? Es gibt halt eben kaum Kontrollen von Fischerei etwa. Und als wir dort unterwegs sind, waren, hat man gesehen, es war Dynamitfischerei, war zum Beispiel weit verbreitet. Also dass tatsächlich einfach ein Riff weggebombt wird, um bestimmte Arten zu fangen. Cyanidfischerei, das ist also Gift, was du ins Meer spritzt, so ins Riff, damit du die Fische betäubst. Und da sterben natürlich auch die Arten, die du eigentlich nicht fangen willst, mit. Mhm. Und dann gab es verschiedene Minenpläne für Nickel und andere Erze so in der Region. Und das ist natürlich auch für die Riffe dann ein Riesenproblem, wenn dann das von den Inseln runtergewaschen wird. Insbesondere gibt es so ein paar Arten, also Haie zum Beispiel oder Juwelenbarsche, die sehr gefragt sind im asiatischen Markt. Und da gab es ja doch relativ große Fischfangflotten, die da durchgezogen sind und die dann aufgesammelt haben von kleinen Fischern, die sie an die Großen verkaufen, um damit den asiatischen Markt zu bedienen. Und das ist jetzt zum Beispiel verboten.
Okay. Ich würde trotzdem gerne mit dir noch ein bisschen in die Schönheit dieses Ortes eintauchen.
Sehr gerne.
Und vielleicht gibt es so ein, zwei Momente, an die du dich jetzt noch erinnerst und sagst, boah, also das war so faszinierend, was ich da erlebt habe. Und in solch einen Moment würde ich gerne mal mitkommen.
Ja, oh, da gibt es natürlich eine ganze Menge.
Das habe ich mir gedacht.
Ja, wir waren einfach unendlich viel tauchen. Ne? Wir waren quasi immer, sobald es ging, also wir sind immer wieder aufs Schiff. Und sobald wir wieder ins Wasser hinein konnten, sind wir wieder getaucht. Also wir waren mindestens viermal am Tag irgendwie im Wasser, wenn nicht mehr. Und immer so die Nullzeiten komplett ausgetaucht. Also so lange, wie du unter Wasser bleiben kannst, bis sich der Stickstoff zu sehr anreichert im Blut. Na gut, aber es gab natürlich ein paar ganz besondere Momente. Und einer davon war zum Beispiel, da waren wir einmal nachts tauchen. Und eigentlich waren wir schon alle komplett ausgelaugt und eigentlich wollte keiner mehr ins Wasser, außer dem Chefforscher dieser Expedition, Mark Erdmann von Conservation International, der wirklich auf der Jagd sozusagen nach seltenen Fischarten ist. Also der ist so total enthusiastisch und sucht einfach neue Arten und ist komplett davon fasziniert, dass wir im Meer noch so viel auch entdecken können. Selbst an Riffen und also an Korallenriffen, die, ja, wo man denkt, okay, da ist schon auch ein bisschen was bekannt. Aber in Raja Ampat ist natürlich die Chance recht hoch, auch neue Arten zu entdecken. Und da war er dann, oh komm, wir gehen jetzt nochmal tauchen, auch nochmal tief tauchen. Und ich hätte gedacht, okay, ich begleite ihn. Und er war dann wirklich unter Wasser, es war niemand mehr im Wasser, nur wir. Und dann wird, und natürlich so, du siehst das Licht von deinen Lampen, ist das alles die einzige Lichtquelle, die du hast. Und dir wird dann so bewusst, ne? Ey, wir sind hier wirklich, wirklich komplett alleine. Wenn jetzt irgendwas ist, ne, wir sind komplett auf uns allein gestellt. Und dann hat er so einen Fisch gesehen, der so ein bisschen ähnlich wie so ein Seepferdchen ist. Und dachte, boah, wow, das könnte eine eigene Art sein. Und war total fasziniert und fast fotografiert und so. Und dann stellte sich aber heraus, nee, ist nur eine Variante von einer bekannten Art. Aber er war wahnsinnig enthusiastisch und dieser Moment, das fand ich total irre, so in der absoluten Einsamkeit unterwegs zu sein. Und ein anderer Moment war, da war ich auch mit Marc unterwegs und er wollte sehr tief tauchen. Und ich habe gesagt, okay, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil er oft dann auch 40, 50 Meter tief taucht und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Und ich habe gesagt, komm, wir hatten dann so abgesprochen, okay, er taucht mal runter und so bei 40 Meter macht er einen Stopp und guckt, was er so sehen kann, ob da irgendwie das vielversprechend aussieht. Und wenn es gut aussieht, dann tauchen wir da ein bisschen längs und schauen, was wir finden. Und wenn nicht, dann geht er alleine tiefer, weil ich wollte nicht tiefer als 40 Meter tauchen. Und dann fällt er halt ins Wasser und taucht ab wie so ein Stein, ist einfach quasi einfach weg, einfach super schnell abgetaucht. Und ich bin dann hinterher und merkte plötzlich, ja, okay, ich bin ja quasi hier alleine. Hab dann noch versucht, ihn einzuholen, aber es war irgendwie hoffnungslos und bin dann auch so ein bisschen abgedriftet und war plötzlich mitten im Blau also keine Sicht mehr zum Riff und ganz allein 40 Meter Tiefe, bis ich mich dann tariert hatte, waren es halt 45 oder so. Und ich schaute immer auf meinen Tauchcomputer, weil ich eben natürlich ein bisschen da eine Kontrolle drüber haben wollte. Und schau auf und dann schwimmt direkt vor mir, also so wie wir jetzt sitzen, quasi einen Meter Abstand, so ein Hammerhai längst und schaut mich so an. Und ich habe so einen riesen Schreck bekommen, weil ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Er war einfach aus dem Nichts. Und es war echt ein großer, großer Hai, kam der an und ja, wollte mich wahrscheinlich einfach auschecken, war einfach so, okay, was kommt denn da von oben? Das ist ja eine komische Kreatur, sonderbarer Besucher. Und ja, also ich glaube, wir waren beide gleich erschrocken. Er drehte dann ab und ich tauchte auf, war dann so erschrocken, dass ich viel Luft geholt habe. Dann schießt sie ja sozusagen nach oben. Das ist natürlich nicht so eine gute Idee aus der Tiefe und musste mich dann erstmal wieder ein bisschen beruhigen, um dann langsam aufzutauchen und nicht zu schnell. Und ja, das war echt ein irgendwie sonderbarer Tauchgang, kurz natürlich, aber unvergesslich. Dieser Moment, wie der Hai und ich uns so gegenseitig ins Auge blicken, das werde ich nie vergessen.
Krass. Aber das klingt jetzt nicht unbedingt nach der Art des Tauchens, die man im Grundkurs gelernt hat.
Nee, das ist schon anders. Auf Forschungsexpeditionen geht es ja um bestimmte Ziele, die du erreichen willst. Und gerade in solchen Gebieten wird oft nicht nach Lehrbuch getaucht. Ne? Also man muss eben selber auch ein bisschen schauen, dass man ein gutes Mittelmaß findet, für welche, wie viel Sicherheit man auch für sich selber auf jeden Fall wahrnehmen will. Es ist einfach sehr abenteuerlich. Du bist da alleine und da gibt es so unterschiedliche Auslegungen. Und jetzt zum Beispiel Jerry Allen, der taucht so lange, für den ist das quasi Tauchjacket ist wie seine zweite Haut. Ne? Für den ist es so natürlich, dass er sagt, okay, ich tauche halt die Flasche aus, ne? Und mache jetzt nicht noch eine Sicherheitsreserve und so.
Also, und Buddies oder sowas
merke genau, ich. Genau, also wir zum Beispiel jetzt, Tim und ich, also der Fotograf und ich, wir sind immer im Buddy-System getaucht, aber Jerry Allen zum Beispiel, wenn es jetzt flach ist, dann taucht er nicht, tauchte er damals nicht im Buddy-System,
sondern ja, und war einfach Erdmann allein unterwegs. Hat er auch gesagt, ja, wenn du nicht tiefer möchtest, dann gehe ich halt alleine runter.
Ja, naja, gut. Aber gut, jetzt muss man natürlich sagen, bei den großen Tiefen, das ist halt wirklich speziell, ne? Und gut, okay, letztendlich ist es ja auch seine Verantwortung, nur du weißt ja, du bist auch eine Gruppe, wenn jetzt einem was passiert, dann haben alle auch irgendwie ein Problem. Und die Debatte hatten wir dann zum Beispiel einmal mit dem Kapitän, der einen Anker retten wollte, der sich verkeilt hatte und auch sehr tief war. Und dann war es ein bisschen schwierig. Er wollte den unbedingt holen, aber es war halt so tief, dass du sagst, also das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee für alle Beteiligten. Ja. Und dann hat er es letztendlich einfach gemacht. Und wir waren dann echt ein bisschen sauer, weil ich meine, wenn der krank wird, dann haben wir echt ein Problem, ne? Und ja, also es ist, das war echt ein bisschen, zum Teil ein bisschen abenteuerlich, muss man sagen, ja.
Okay, verstehe. Was ist dann deine Aufgabe bei so einer Expedition? Also übernimmst du dann quasi wirklich so mit die Arbeit der Forschenden und hilfst mit? Oder bist du eher so ein Anhängsel, das die ganze Zeit versucht, von nebenan zu beobachten?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Expeditionen, da fahren wir als Team, sind wir ja meistens, mit einem Fotografen oder einer Fotografin und mir als Autor fahren wir mit und begleiten die Forschungsteams. Und unsere Hauptaufgabe ist es, darüber zu berichten. Das heißt, wir schreiben nachher unsere Geschichten und publizieren die Fotos und vermitteln der Gesellschaft, was dort eigentlich gemacht wird und warum das wichtig ist und was es bedeutet, in solchen extremen Lebensräumen unterwegs zu sein, warum das Sinn machen könnte. Dafür ist es sinnvoll, dann auch tatsächlich nah dran zu sein, ne? Und sonst, wenn du das vom Schreibtisch aus machst, dann glaube ich, ist es sehr schwer, wirklich zu verstehen und auch so zu vermitteln, was da passiert. Und das ist unsere Hauptaufgabe, aber manchmal ist es schon auch so, jetzt zum Beispiel in Raja Ampat war ich mit in der Planung beteiligt, also quasi mit in der Expeditionsleitung, und dann ging es auch um die Frage, okay, wo fahren wir denn eigentlich hin? Welche Riffe wollen wir uns anschauen? Und dann guckst du halt auf die Seekarte und denkst, okay, also hier könnte es interessant sein und da könnte es interessant sein. Und das ist dann schon natürlich eher auch in der Forschung, aber gut, Marc Erdmann war der wissenschaftliche Forschungsleiter und mit ihm zusammen haben wir dann so ein bisschen die Expedition konzipiert. Und das gibt's dann auch manchmal, dass ich eben mit in die in die Leitung und in die Organisation und auch dann zum Teil in die Finanzierung erstmal mit involviert bin, um eine Expedition überhaupt möglich zu machen.
Ich dachte jetzt gerade erst so, oh, das ist ja genial, in die Planung involviert zu sein und sich ein bisschen mit auszusuchen, wo es hingeht. Aber als du dann gesagt hast, und mit in die Finanzierung involviert, da ist man ja gerne außen vor.
Ja, naja gut, es ist halt nur auch notwendig. Viele von diesen Expeditionen sind aufwendig. Und
das heißt auch eigentlich, dass ihr durch eure Berichterstattung solche Expeditionen vielleicht auch überhaupt erst ermöglicht.
Ja, so ist es tatsächlich. Also oft ist es so, dass wir so ein Verbund dann sind von verschiedenen teilhabenden Organisationen, also Forschungsorganisationen, manchmal auch Stiftungen, wie jetzt diese Conservation International ist ja eine Naturschutzorganisation. Und für viele von diesen Partnern von uns ist es wichtig, dass es auch eine garantierten Outreach, also eine Vermittlung in die Öffentlichkeit gibt. Und das ist dann unser Part, den wir dann einbringen können. Und so ergänzt es sich eigentlich ganz gut. Jeder bringt so ein bisschen Expertise ein und am Ende versuchen wir halt zusammen das beste Ergebnis dabei herauszuholen.
Wir haben jetzt schon über die Probleme gesprochen, die es dort durchaus geben kann und dass diese Schutzgebiete sehr wichtig sind. Und wenn ich richtig gelesen habe, dann hat eure Expedition ja auch dazu beigetragen, dass weitere Schutzgebiete eingerichtet worden sind.
Ja, tatsächlich. Also als wir damals da waren, war der Schutz noch wirklich sehr, sehr schwach. Also es war klar, es sind irre Riffe, wahnsinnig vielfältig. Aber es gibt eben auch jetzt schon damals große Gefahren dafür. Und wir haben einige Fischarten neu entdeckt, also die vorher noch nie beschrieben wurden. Und mit wir meine ich natürlich letztendlich das Forschungsteam unserer Expedition. Und was dann Conservation International gemacht hat, ist, sie haben in einer Auktion das Recht versteigert, diesen Fischen Namen zu geben. Das nannte sich Blue Auction und war eigentlich eine ganz gute Idee, weil du durftest die jetzt nicht so nach Google oder so benennen, sondern schon mit einem richtigen Namen eines Menschen und der fließt dann eben in den lateinischen Namen ein. Und dieses Recht konntest du ersteigern und dabei sind 620.000 US-Dollar zusammengekommen. Wow. Und dieses Geld ist direkt in den Schutz, also in den Aufbau von Schutzgebieten in der Region geflossen. Da war Conservation International sehr, sehr stark involviert. Und das ist schon super. Das war dann schon, glaube ich, ein wirklich wichtiger Grundstein dafür, für die Entwicklung, die bis heute wirklich weltweit in der Meeresforschung so als Beispiel dafür gesehen wird. Okay, wie kann man denn so ein kompliziertes, so ein entlegenes Gebiet tatsächlich auch beschützen?
Sehr schön. Dieser Gedanke des Schutzes bedeutet ja auch immer, dass es etwas gibt, wovor man diese Gebiete schützen muss. Und das führt uns an den Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Diesen Abgrund hast du selber, zumindest was Riffe angeht, auch in Australien kennengelernt. Da warst du jetzt Anfang des Jahres. Wir haben am Anfang schon davon erzählt, dass wir uns da eigentlich zum Call verabredet hatten. Das hatte dann aber nicht geklappt. Und dort hast du eine ziemlich krasse Korallenbleiche gesehen.
Ja, verrückterweise ist die Bleiche jetzt erst aufgetreten, jetzt quasi in den letzten 2 Monaten. Wir sind jetzt seit Ende Januar wieder da. Und
wir haben jetzt Ende April.
Ja, genau. Wir haben jetzt Ende April. Das heißt, während wir da waren, ging es den Riffen eigentlich erstaunlich gut.
Ah, okay.
Ich war da von Mitte Oktober bis Mitte Januar. Und es gab aber in den vergangenen Jahren mehrere Massenbleichen. Und meine Frage, die ich verfolgen wollte, war, okay, welche Zukunft haben eigentlich diese Korallenriffe? Können wir sie mit Ansätzen vor Ort beschützen? Oder ist diese Bedrohung insbesondere durch den Klimawandel, der immer mehr Hitzewellen durchs Meer jagt, so groß, dass es einfach verloren ist? Und dieser Frage wollte ich in Australien nachgehen und dafür muss man dann schon mehrere Forschungsansätze auch begleiten. Das heißt also nicht nur eine Expedition, sondern mehrere. Deswegen war ich so lange da und ja, zum ersten Mal ist auch meine Familie mitgekommen und so. Das war eine besondere, ganz besondere Reise. Meine Kinder sind da zur Schule gegangen und so. Und dadurch war irgendwie klar, okay, um dieses Riesenthema, welche Zukunft haben Korallenriffe der Tropen, um zu erfassen, brauchst du viel Zeit. Und sonst geht das nicht. Du kannst das nicht in einer Woche oder in zwei. Dafür ist es auch zu komplex. Allein das Great Barrier Reef ist ja so riesig, ist ja so groß wie Deutschland, ne, mit 3000 Einzelriffen. Also, um da tatsächlich das so ein bisschen zu überblicken und nicht nur schwarz-weiß zu erzählen, brauchst du ein bisschen Zeit. Und ja, und tatsächlich war es so, dass die Riffe in der Zeit in einem erstaunlich guten Zustand waren, aber es war schon so, dass alle Forschenden, die ich begleitet habe mit dem Fotografen Jürgen Freund zusammen, dass alle Angst hatten, weil sie wussten, und wir ja auch, dass wir ein El Niño-Jahr haben, also ein Jahr mit einer besonderen Wetterlage, die dazu führt, dass die Temperaturen während des Sommers auf der Südhalbkugel sehr stark ansteigen werden. Das heißt, es war irgendwie klar, es war Anfang des Sommers auf der Südhalbkugel und es wird heiß werden. Und die haben alle schon immer so gebannt auf die Temperaturentwicklung der im Meer geschaut und es sah schlecht aus, es stieg an und in Florida war eben im Sommer ja eine Riesenbleiche durchgezogen, also in der Karibik. Und da haben sie gesagt, okay, wenn das hier ankommt, das ist eine Katastrophe. Aber es war immer noch okay. Und dann kamen ja diese ersten Stürme, Wirbelstürme, die dann auf die Ostküste draufziehen, was auch so seine Probleme hat. Die machen natürlich auch viel kaputt. Aber sie haben unter anderem auch dazu geführt, dass die Wassertemperatur erstmal wieder sank. Das war also eigentlich für das Riff insgesamt, also für das Riffsystem insgesamt gar nicht so schlecht. Nur dann jetzt, also als wir jetzt wieder zurückgekommen sind, so Anfang März, sind die Temperaturen nochmal so hochgegangen, dass jetzt tatsächlich eine extreme Massenbleiche des Great Barrier Reef getroffen hat.
Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was eine Bleiche ist. Die Korallen, die geben ja eine Symbiose ein, auch mit kleinen Algen, die da drinnen wohnen und denen auch ihre Farbe geben. Und wenn es zu warm wird, und da reichen schon ein paar Grad Unterschied, dann produzieren diese Algen, die in den Korallen quasi drin wohnen, giftige Stoffe. Weshalb die Korallen sagen, oh nee, sorry Jungs, ihr müsst jetzt raus. Und deswegen werden die Korallen dann auf einmal so weiß, weil man nur noch das Kalkskelett sieht und es nicht mehr bewohnt ist von den Algen, mit denen sie eigentlich in Symbiose gehen. Die Korallen leben in dem Moment noch. Sie sind noch nicht sofort tot.
Genau, ja.
Aber so sind sie natürlich nicht lange überlebensfähig, weil kein weiteres Futter nachkommt. Dementsprechend ist es wichtig, dass sich der Zustand, also die Wassertemperatur, schnell genug wieder senkt. Und dann können sie vielleicht auch wieder neue Algen annehmen. Habe ich das richtig erklärt?
Ja, genau. Hast du so perfekt zusammengefasst. Das wissen viele nicht, dass die Korallen dann auch wieder das überleben können, sich wieder erholen können, wenn die Wassertemperatur wieder sinkt und Algen wieder einziehen. In der Zeit, in der sie keine Algen haben, können sie trotzdem Nahrung aufnehmen mit ihren Tentakeln, aber eben einfach zu wenig, vor allem an Zucker zu wenig. Ja, und jetzt ist natürlich, gibt es also verschiedene Möglichkeiten, da anzusetzen. Wie kann man jetzt Korallen helfen, eine solche Hitzewelle zu überleben? Und viele von diesen Ansätzen habe ich dann verfolgt und unter anderem im Labor. Da gibt es ein australisches Meeresforschungsinstitut, das Ames, die halt wahnsinnig gut darin sind, hitzetolerante Arten zu züchten. Und ja, mit verschiedenen Tricks zu versuchen, okay, vielleicht können wir auch die Algen, also diese Symbionten stärken, ne, damit die eben dann auch größere Hitzewellen überleben können. Das würde ja auch schon helfen, dann würden die eben nicht abgestoßen werden. Und dann natürlich geht das jetzt auch so in Richtung Gentechnik. Aber bisher ist es eigentlich noch so klassische Zuchtexperimente, so ähnlich wie eben in der Landwirtschaft für bestimmte Eigenschaften gezüchtet wird. Aber dann ist natürlich die Frage, okay, kann ich jetzt von verschiedenen Regionen des Riffs Sachen durchmischen und dann auch wieder ausbringen? Oder verändere ich jetzt damit wiederum das Riff selber? Deswegen gibt es dann andere Ansätze, die sagen, nee, wir müssen tatsächlich am Riff selber stärker ansetzen und zum Beispiel dort gucken, welche Korallen überleben denn eine Hitzewelle am besten und aus die züchten wir dann weiter. Oder vor allem an dieser Korallenblüte ansetzen. Das ist also die Zeit, wenn sich Korallen vermehren, dann machen das ja gleichzeitig massenhaft und entlassen so Pakete aus Eiern und Spermien ins Wasser, alle in einer Nacht. Und wenn man diese Korallenblüte nutzt, um ja hitzetolerante Arten zu mischen, dann kann man auf einen Schlag natürlich ganz, ganz viele neue Korallen züchten. Und das sind so verschiedene Ideen, die da verfolgt werden, aber natürlich auch technische Lösungen, so mit Verschattung und so. Und ja, das haben wir uns angeschaut. Aber es sind natürlich alles Maßnahmen vor Ort, die ja uns nicht davon entbinden, dem größten Feind der Korallen zu begegnen, eben der Klimakrise.
Ein weiterer Abgrund der Meere ist mir in deinem Buch begegnet, und zwar Coiba, La Isla del Diavolo, die Insel des Teufels. Und bevor wir sprechen, wie du diese Insel erlebt hast, würde ich gerne mit dir zusammen in die Haut von Narciso Bastidas.
Bastidas.
Bastidas schlüpfen. Und vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie er diese Insel betreten hat am 27. Januar 1988 in Handschellen.
Ja, Cuiba ist eine Insel vor Panama. Mhm. Es ist relativ entlegen in einem Archipel und die Idee war, dort gab es eine Strafkolonie. Das heißt, richtig, ja, schwere Straftäter wurden dort verbannt. Und die Idee war, okay, sie können nicht da weg, weil es ist zu weit weg, schwimmen kannst du nicht. Es gibt Haie im Wasser, Krokodile auch. Und also setzen wir sie auf diese Insel. Und Narciso Bastidas, genannt Mali Mali, kam also auf Cuiba an, war 23 Jahre alt, vom Volk der Kuna, einem indigenen Volk in Panama, und war in einen Mordfall verwickelt.
Okay.
Wie genau, ja, dazu gibt es unterschiedliche Auslegungen. Jedenfalls war er verurteilt zu langjähriger Haft und dachte aber, ja, kein Problem, ich bin Kuna, ich kann aus einem Baum Kanu schnitzen, ich komme hier schnell wieder weg, ich werde hier nicht lange sein. Also ideale Voraussetzungen, viel besser als ein Gefängnis, ja, ich werde hier schnell flüchten. Naja, nur ihm wurde schnell klar, dass das jetzt keine Ferieninsel ist, denn wenn man dort ankommt, als Häftling damals, war es so, man musste durch eine Gasse, in der man von den anderen Häftlingen geprügelt wurde, um erstmal klar zu machen, okay, wie ist jetzt hier so die Rangordnung. Da allein da schon sind einige dann auf der Strecke geblieben, wer da sich hinlegt, der steht dann auch nicht mehr auf, ne? Und es gab dann mehrere Fälle in der Zeit, wo Häftlinge bei angeblichen Fluchtversuchen erschossen wurden. Es gab Isolationszellen, die dann so gelegt waren, dass die Flut quasi dich fast ertrinken lässt. Es muss wirklich eine furchtbare Situation auch im Umgang mit den Häftlingen gewesen sein. Und Mali Mali dachte, okay, ich versuche es zu fliehen. Mit einem Cousin zusammen wollten sie nachts von der Insel fliehen. Und bei dem Weg aber zu dem vereinbarten Treffpunkt brach sich Mali Mali den Fuß. Knickte um, flog einen Abhang runter und brach sich den Fuß. Und
Wie wollten sie überhaupt fliehen?
Sie hatten sich irgendwie ein Kanu gebaut.
Okay.
Aber dann ist der Cousin halt alleine los. Und weil dann hat Mali Mali später nochmal einen zweiten Fluchtversuch wohl gewagt. Aber da waren dann, sein Verbündeter hatte dann plötzlich noch ganz viele anderen Bescheid gesagt, die dann mit Macheten und so unterwegs waren. Und das wiederum war ihm dann bis zur Aufregung. Er meinte, okay, wenn wir jetzt geschnappt werden, dann sind wir alle tot. Und dann hat er aufgegeben tatsächlich. Also letztendlich hat ihn die Insel so ein bisschen gebrochen. Oh. Und er hat sich dann so ein bisschen so durch den Alltag geschleppt, bis irgendwann ein Forschungsteam auf die Insel gelassen wurde, um die Pflanzen und Tiere dieser Insel zu untersuchen.
Also die sind auf eine Gefängnisinsel gegangen, so eine hochkriminelle, gefährliche Insel.
Genau, weil die Idee war, und das ist ja auch tatsächlich so, dadurch, dass da diese Gefängnisinsel war, gab es überhaupt niemanden sonst, der sich dahin gewagt hätte.
Ja,
also niemand, der Holz einschlägt, niemand, der in den Riffen fischt. Das war allen Menschen vom Festland, war das viel zu gefährlich. Die dachten, okay, dann werden wir ja überfallen von den Häftlingen. Und so hat sich die Natur, der Wald und die Riffe haben sich eigentlich wahnsinnig gut erhalten. Also das ist so eine totale Zeitkapsel geworden. Und das wollte dieses Forschungsteam untersuchen und brauchten aber jetzt Hilfe von jemandem, der sich dort auskennt. Und da haben sie Mali Mali gefragt, oder er hat sich da beworben und hat die Forschung unterstützt und dabei ein kleines Krokodilsbaby aufgelesen und gefragt, oh, darf ich das vielleicht behalten und aufziehen? Und dann so, ja, okay, kannst du, warum nicht? Und dieses Krokodil, genannt Tito, lebt immer noch auf Cuiba und wir haben es auch gesehen und ist jetzt halt 5 Meter lang und einfach ein riesen Tier.
Und ist Mali Mali immer noch close mit ihm oder sagt er jetzt, ja, mittlerweile 5 Meter, dann halte ich doch lieber Abstand?
Ja, verrückterweise ist die Geschichte von Mali Mali dann so zu Ende gegangen, dass er irgendwann entlassen wurde.
Ja.
Und ja, dann in Panama City wieder war und irgendwie nie so, da aber auch nicht so richtig Fuß gefasst. Das weißt du, wenn du dann vorbestraft bist und so.
Ja.
Und dann hat er sich als Wildhüter für den Nationalpark beworben. In der Zwischenzeit war die Streiflingskolonie aufgelöst. Die Insel wurde unter Schutz gestellt und es wurden Ranger gesucht und hat er gesagt, ey, ich kenne mich gut aus und wurde genommen und jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er dort einer der Wildhüter und ja, und kümmert sich auch um Tito, gibt ihm immer noch was zu fressen. Aber sagt auch selber, boah, letztendlich hat die Insel nicht nur die Pflanzen gerettet, sondern eben auch mich selbst.
Hm. Und nochmal, wie muss ich mir das vorstellen, wenn dann Tito noch was zu fressen gibt, ist das so, dass man merkt, okay, die sind wie haustiermäßig oder
nee, du,
also der geht jetzt nicht hin und streichelt Tito.
Könnte er wahrscheinlich, würde ich nicht ausschließen, aber es ist halt schon, ich meine, es ist ein 5 Meter Krokodil, ne? Es ist halt echt ein großes Krokodil. Aber es ist da in der Bucht und wir haben es auch gesehen, ich habe jetzt nicht gesehen, wie er ihn gefüttert hat, so, ja. Aber er hat erzählt, dass er ihm dann halt manchmal irgendwie so ein paar Hühnerschenkel zuwirft oder so. Das glaube ich ihm auch sofort. Also ja. Gott, wenn er so über diese vielen Jahre dann
ja.
da involviert warst. Aber ja, also genau. Und die Geschichte von Mali Mali und parallel dazu auch, wie wir die Inseln erlebt haben, das beschreibe ich halt in dem Buch nochmal näher. Ja.
Und das ist jetzt der Punkt, der mich interessiert. Wie hast du denn dann Coiba zum ersten Mal betreten und erlebt?
Ja, heute ist diese Kolonie ja aufgelöst. Es gibt noch ein paar Ruinen, die wir dann auch uns angeschaut haben. Das ist total irre, weil das jetzt von so Würgefeigen überwuchert ist, quasi so ein verlassener Ort. Und an den Wänden stehen noch so die Sprüche von den Häftlingen, so ja, irgendwie die Frau, den Frauen, denen sie nachtrauern, dass sie nicht besuchen können und so. Und ja, weißt du, so und klassisch, so manchmal sind halt einfach so die Tage eingeritzt, wo du denkst, ey Mann, da war irgendjemand und hat eben wirklich rückwärts gezählt, wie lange muss er noch da bleiben. Und ja, also es ist schon, hat schon noch so was ein bisschen Gespenstisches. Aber andererseits ist es eine Insel, die wahnsinnig schön ist, weil der Regenwald und die Riffe so toll erhalten sind. Und wir waren sowohl im Wasser als auch am Land unterwegs mit diesen Forschungsteams und haben viele Arten gefunden, die auf dem Festland von Panama ausgestorben sind oder auch andere Arten. Also so wie das ähnlich wie in Palau, quasi in so einer Isolation entwickeln sich ja neue Arten. Mhm. Und so wie die Marine Lakes in Palau Inseln aus Wasser sind, wenn man so will, ist hier, hast du hier die Situation, dass die Inseln von Coiba, also Coiba selbst und die kleinen vorgelagerten Inseln so isoliert sind, dass sich dort eigene Arten entwickelt haben. Und also das war traumhaft schön, aber auch irgendwie, ja, ist immer noch wild, ne? Also nicht jetzt wegen der Häftlinge, aber es ist schon immer noch sehr unzugänglich und im Regenwald ist dann schwer, einen Weg zu finden. Einmal ist dann zum Beispiel so ein Baum umgestürzt, ja, während wir unterwegs waren. Und du hörst es dann so, irgendwas Großes bewegt sich, ja, und das rauscht in den Blättern und denkst so, scheiße, ey, da kommt ein Baum, ja. Und dann weißt du ja nicht, wo er hinfällt. Also du weißt, er ist nah, aber du weißt ja nicht, wo rennst du jetzt hin. Und dann ist ähnlich wie manchmal bei Vulkanen, wenn da Lavabomben rausfliegen, ist es eigentlich die klügste Idee, relativ lang zu gucken. So lange, wie du kannst, zu schauen, was passiert und dann erst auszuweichen. Und so haben wir das auch gemacht. Und dann der Baum kommt, dann mit einem Riesenkrach kam der runter. Aber so ist es halt im Wald. Ne? Es halt fällt halt mal ein Baum auch mal um. Und dann gab es ein paar solche Situationen. Das ist einer der Forscher wurde von Bienen attackiert. Und das ist auch echt ein Problem. Also das würde man nicht so denken, man denkt erst so Giftschlangen und Krokodile und so sind wahrscheinlich das Gefährlichste. Mhm. Aber diese Bienen können echt fies sein. Das sind so afrikanisierte Honigbienen. Also das sind quasi die Nachfolger von ausgebüxten Bienen, die gezüchtet wurden, um Honig zu erzeugen in Südamerika. Also die Hitze gut aushalten, aber gekreuzt wurden aus europäischen und afrikanischen Bienen. Und die sind wahnsinnig aggressiv. Wenn dich angreifen, dann verfolgen die dich auch. Und unser Freund da aus der Forschung, der schlug sich einen Weg mit der Machete durch den Wald und schlug einen Ast ab. Und in dem Moment, hat er dann im Nachhinein erzählt, war ihm schon klar, ey, das war jetzt echt eine doofe Idee. Denn an dem Ast hing eben ein Bienennest. Ne? Und dann fällt es runter. Das ist natürlich Alarm. Die haben ihn verfolgt. Und er hat es zum Glück super richtig gemacht, weil es nicht ganz einfach, denen zu entkommen. Und er wusste, er muss Haken schlagen. Er muss also sozusagen kreuz und quer laufen durch den Wald, damit er die abschütteln kann. Und das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Aber er hat schon einige Stiche davon getragen. War ziemlich schmerzhaft, ja.
Und wahrscheinlich ist es auch nicht die beste Idee, den geschlagenen Weg zurück ins Lager zu rennen, ne?
Genau, dann triffst du halt noch ein paar andere, die sich auch nicht so sehr darüber freuen, ja, dass du ihnen so einen Schwarm wilder Bienen mitbringst.
Ich habe euch was mitgebracht.
Genau, ja. Nee, aber es hat er wirklich gut gemacht, aber war dann schon noch ganz schön unter Schock.
Und was stand am Ende dieser Expedition zu Buche? Was war euer Ziel und konntet ihr das erreichen?
Auch in Coiba war eigentlich das Hauptziel, erstmal zu erfassen, was lebt dort. Und dann auch durch dieses Wissen dafür zu werben, dieses Gebiet strenger zu schützen. Und das hat eigentlich tatsächlich ganz gut geklappt. Es gab in Panama den Plan, dort große Betonbauten hinzusetzen, also für den Tourismus. Es ist so, du kannst auf die Hauptinsel, du kannst sie besuchen, auch als Tourist. Es ist ja ein Nationalpark, aber es gibt da auch so ein paar Unterkünfte, aber alles ganz einfach. Und so die Idee war, das groß auszubauen zu so einem Badeort. Und das wurde dann zum Glück gecancelt, unter anderem auch aufgrund der Ergebnisse von dieser Expedition. Das war zusammen vor allem mit dem Smithsonian Tropical Research Institution, die in Panama ja sehr viel Einfluss haben und sehr, schon lange dort vertreten sind und einfach irre Forschung machen, und jeder vertraut ihnen, wenn die sagen, das ist ein besonderer Ort, dann hat das irgendwie Gewicht, ne? Und sowas kannst du halt mit so einer Expedition dann auch zeigen, und das hat dann dazu geführt, dass es jetzt nochmal strenger unter Schutz steht.
Cool. Wir springen mal in die nächste Kategorie, und zwar das Logbuch, und da geht es mir darum, dich etwas besser kennenzulernen.
Okay.
Logbucheintrag.
Vielleicht erzählst du mal bei deinem Job, du bist bei GEO angestellt, richtig?
Ja, das ist korrekt, ja.
Okay, und sind das immer wissenschaftliche Expeditionen, die du begleitest?
Hauptsächlich. Also ich bin seit 2006 verantwortlich für den Bereich Abenteuer und Expeditionen. Und das heißt, ich begleite Forschungsteams und manchmal auch Umweltschutzteams und manchmal auch einfach Abenteurer in entfernte Weltgegenden, so von Eiswüsten bis eben zu Korallenriffen, wenn es gut läuft. Aber oft ist es irgendwie dunkel und kalt oder irgendwie super heiß und
hast du immer unangenehm. Bock auf die Dinger, wo es hingeht? Oder sagst du auch manchmal so, oh nee, also ganz ehrlich, ich kann das nicht irgendjemand anders machen?
Nein, das könnte ich ja nicht machen. Ich könnte ja nicht sagen, es ist unangenehm, das soll jemand anders machen. Nee, so nicht, aber ich finde es super spannend, klar. Also doch, ich finde das schon faszinierend, und ja klar, jedes Ziel hat so seine eigenen Herausforderungen, aber ich setze mich natürlich dann auch damit vorher relativ genau auseinander und schaue, okay, was sind die Gefahren, was sind die Strapazen, die wir in Kauf nehmen müssten, und wie gefährlich ist das, und wie kann ich diese Risiken minimieren, und was bleibt denn noch für ein Risiko und wofür steht das dann eigentlich? Das heißt, das sieht dann von außen manchmal total schlimm aus, aber wenn du dich näher mit befasst, dann kann man sagen, okay, wenn wir so und so vorgehen, dann ist es auch in Ordnung, dann ist es nicht unverantwortlich. Und manchmal jetzt mit den reinen Abenteurern, also mit Bergsteigern oder so, die zum Beispiel irgendwie einen Berg klimmen wollen, auf dem noch nie jemand war, da geht es dann immer eher so um diesen inneren Erkenntnisgewinn sozusagen. Also was macht mich als Menschen aus und irgendwie, was sind so die Grenzen, die wir was wir überkommen können und so. Und während bei der Forschung, und das finde ich eigentlich noch spannender, geht es um Erkenntnisse, die wir nicht am Schreibtisch oder im Labor finden und die aber oft uns allen als Gesellschaft auch zugutekommen. Und das, finde ich, macht diese Forschungsexpedition so spannend. Das sind quasi ja so Helden unserer Zeit. Ne? Die gehen für uns ja da raus, um was zu erfahren, was für uns alle wichtig ist. Ob das jetzt zum Klimawandel geht oder eben zum Naturschutz oder vielleicht auch für die Medizin.
Und du hast ja Familie, wie sieht das aus? Gibt es da auch mal ein Veto, dass gesagt wird, oh nee, Lars, das machst du bitte nicht?
Ja, also wie gesagt, ich bespreche das, also ich überlege mir vorher relativ genau, welche Risiken ich eingehe und suche die Ziele natürlich auch ein bisschen entsprechend aus, dass wir nichts völlig Verrücktes machen. Das weiß meine Familie auch. Manchmal bespreche ich auch Sachen, also wenn es wirklich grenzwertig ist, dann besprechen wir nochmal vorher, okay, wie geht man da vor? Aber also zum Glück hat meine Frau und meine Kinder inzwischen haben auch so ein bisschen Erfahrung da draußen. Also wir waren zusammen viel unterwegs in der Welt auf Rucksackreisen im Gebirge und beim Unterwasser und insofern haben die ein Gespür dafür, dass ich jetzt da nicht wie so ein Hasardeur unterwegs bin, und sie können auch besser einschätzen, was vielleicht für wirklich Außenstehende dann extrem aussieht, ist oft nicht so gefährlich, wie man denkt, wenn man entsprechend vernünftig vorgeht.
Ist das mal schiefgegangen, dass du das alles durchdacht hast und dann kam es doch ganz anders und du im Nachhinein gesagt hast, boah, also das war jetzt wirklich auf Kante genäht?
Na, es gab schon so ein paar Close Calls, unter anderem zum Beispiel im Himalaya. Da waren wir auf einem 7000er Berg unterwegs, um Erkenntnisse für die Intensivmedizin zu sammeln, zum Thema Sauerstoffmangel, ne? Also das betrifft viele Patienten im Krankenhaus, aber du kannst sie dann nicht untersuchen, weil sie so labil sind. Und dann war so die Idee, okay, wir gehen mit gesunden Bergsteigern auf einen sehr hohen Berg, da ist so ungefähr dieselbe Situation wie im Krankenhaus, ja, was den Sauerstoffmangel angeht, und untersuchen sie dabei mit Hightech-Geräten, die wir alle mitschleppen. Und das war schwierig, weil wir dann auf 7000 Meter Höhe, ohne Sauerstoff natürlich, sonst kannst du es ja auch nicht vergleichen, übernachten mussten, um diese Forschungsexperimente zu machen. Und das war schwer, es war wahnsinnig kalt und wir waren alle dann doch auch irgendwie höhenkrank. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, also das ist jetzt wirklich an der Grenze. Es dürfte jetzt nichts noch dazukommen, was es schwieriger macht. Aber mehr ging es eigentlich bisher immer so ganz gut. Also auf den Ozean hat es bisher eigentlich immer alles geklappt. Einmal haben wir so eine Expedition in der Sargasso-See gemacht. Da bin ich wahnsinnig seekrank geworden. Das war echt schwer, weil die Sargasso-See ist ja mitten im Atlantik. Ja. Und da weißt du genau, okay, das wird jetzt noch eine Weile andauern, bis du wieder festen Boden unter den Füßen hast. Und ich wurde wahnsinnig seekrank. Und weil wir auf so einem alten Schulschiff unterwegs waren, ja, auch mit so einem Viermaster und gleichzeitig die Forschung, und das war, also es rollte wie verrückt, das war auch wirklich schlechtes Wetter und viel Wind und halt fette Wellengang. Und dann war irgendwie klar, okay, das geht jetzt noch eine Weile so. Und dann gab mir der Kapitän gab mir dann ein Medikament, Meclosin, und das war auch gar nicht so schlecht. Das Problem war nur, ich war dann im Interview mit der Hauptforscherin, die diese Sargasso da untersuchte, und während des Interviews merkte ich so, meine Augen fallen zu und es wird schwer, ihr zuzuhören. Ich bin echt so quasi im Gespräch so, konnte ich gerade noch so sagen, sorry, ich glaube, ich muss mich mal hinlegen, und bin einfach echt umgekippt, weil ich bin so müde geworden, konnte, habe mir quasi echt so in die Koje geschleppt. Und sie hat es dann auch verstanden, weil sie wusste ja, wie die Lage ist.
Hat es nicht auf ihr Forschungsgebiet bezogen.
Nee, genau. Es war nicht langweilig, was sie erzählt hat, sondern ich war einfach so fertig. Genau, also so eine Momente gibt es natürlich schon. Aber bisher, ja, das ist eigentlich immer toi, toi, toi. Immer.
Wie viele Wochen oder Monate im Jahr bist du zu Hause oder auf Expedition? Gibt es da so einen Schlüssel?
Nee, es gibt keinen festen Schlüssel. Schwer zu sagen, so insgesamt vielleicht ja Viertel des Jahres irgendwie unterwegs oder vielleicht ein bisschen mehr. Manchmal sind ja Expeditionen auch sehr kurz, ne? Also es kann auch sein, zum Beispiel in der tiefsten Höhle Deutschlands war ich unterwegs für Geo auch. Das war dann Wochenende, ne? Das ist halt eben. Aber es ist 1000 Meter tiefer, insofern ist es, also es ist schon extrem, es ist doch schon echt eine Expedition. Aber es ist schnell zu erreichen, und andere Expeditionen dauern dann 5-6 Wochen. Insofern ist es schwer, das so. Es gibt keinen festen Schlüssel, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich aufbrechen kann, und ich freue mich aber auch, dann wieder zurückzukommen. Ist beides sehr schön.
Was ist dein innerer Antrieb, diese Expedition zu machen?
Ja, ich glaube, am Ende ist es die Neugier, ne? Also wir Menschen sind ja von Neugier irgendwie getrieben, und ich, jedenfalls viele von uns, wollen einfach wissen, was ist hinter der nächsten Ecke und hinter dem Horizont, und ich bin auf jeden Fall einer davon. Das treibt mich an. Und klar, dann ist natürlich auch mein Ziel, diese Arbeit, die Forschenden da draußen machen, und auch so die Wunder, die sie entdecken, mitzuentdecken und vor allem in unsere Gesellschaft zurückzutragen, weil einfach natürlich wir nicht alle dort rausgehen können. Und wie gesagt, die Teams ja auch mit einem Ziel unterwegs sind, nämlich Erkenntnisse zu gewinnen für uns. Und ja, das ist so der Antrieb für mich, diese Geschichten mit nach Hause zu bringen und damit auch zu vermitteln, wie besonders unsere Erde ist und wie wichtig es ist, sie zu beschützen.
Und du hast jetzt viel von Entdeckungen gesprochen. Manchmal hört man, die große Zeit der Entdeckungen ist vorbei, weil ja alles bekannt ist. Die ganze Welt ist erschlossen. Würdest du dem zustimmen?
Nee, auf keinen Fall. Sonst bräuchten wir ja nicht mehr aufzubrechen. Nein, also auf gar keinen Fall. Im Gegenteil. Also es ist eigentlich ja so, dass wir immer mehr neue Räume entdecken, je weiter wir uns vorwagen. Und also man kann schon ganz einfach sagen, jetzt im Meer zum Beispiel gibt es ja so viel, was wir nicht wissen. Also gerade jetzt in der Tiefsee, so haben wir einen winzigen Bruchteil, also weit unter 1% bisher erkundet. Und ja, es gibt noch Tausende, wenn nicht Abertausende Arten, die dort unten noch ja irgendwo rumschwimmen, ohne dass wir sie kennen. Und vor allem die Zusammenhänge der Ökosysteme kennen wir nicht. Und für mich ist eher so, je mehr Fragen wir aufwerfen, je mehr Erkenntnisse wir gewinnen, umso mehr Fragen entstehen wieder neu. Und dadurch ist der Raum für die Neugier eigentlich unendlich groß. Und mit neuen Instrumenten hast du wieder auch andere Möglichkeiten, andere Perspektiven auf diese Welten zu werfen. Und insofern würde ich sagen, ja, die beste Zeit hat eigentlich erst angefangen. Also es geht eigentlich erst richtig los. Von den Meeren zum Beispiel, ja, es ist genau so, dass für uns eigentlich erst jetzt so richtig klar wird, wie viel wir eben nicht wissen. Und dadurch geht auf jeden Fall der Stoff für Geschichten, ja, wie in meinem Buch irgendwie auch nicht aus.
Ja, und das nochmal hier als warme Empfehlung, das Buch Bis an den Rand der Welt, wo 10 deiner wichtigsten, spannendsten, eindrucksvollsten Expeditionen zusammengefasst sind. Und wir springen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut?
Berge oder Meer?
Oh, das ist ja richtig hart. super schwer. Am liebsten Berge im Meer. Also Seeberge zum Beispiel oder auch irgendwie Inseln mit spannenden Bergen im Meer.
Raffiniert kombiniert. Polarkreis oder Äquator?
Auch schwer. Kommt drauf an, natürlich. Aber wenn ich wählen müsste, tendenziell eher Polarkreis. Es ist einfach, finde ich, einfacher, sich gegen Kälte zu schützen, als mit extremer, schwüler Hitze umzugehen. Mhm. Aber letztendlich beide Welten haben total Faszinierendes zu bieten.
Ganz weit entlegen oder gut zu erreichen?
Ah, das ist einfach. Ganz weit entlegen natürlich.
Wissenschaft oder Abenteuer?
Abenteuer, Wissenschaft.
Und wenn du jetzt auf die nächste Expedition aussuchen müsstest, die ist super wissenschaftlich, aber nicht abenteuerlich, oder sie ist überhaupt nicht wissenschaftlich und dafür das riesengroße Abenteuer?
Jetzt als Journalist oder privat?
Du ganz privat.
Abenteuer ist schon spannend. Also wenn ich jetzt nicht in meiner Funktion als Journalist unterwegs bin, als Wissenschaftsjournalist, das ist ja mein Job, dann suche ich auch so ein bisschen das Abenteuer freue mich daran, die Natur in ihren ganzen Kräften zu erleben.
Staunen oder verstehen?
Auf jeden Fall beides. Also mir geht es immer wieder so, dass ich bei diesen Reisen Dinge sehe, die mich total erstaunen. Und das Erstaunen wächst nochmal um eine ganze Dimension, wenn man sie versteht, wenn man weiß, was es da ist, die Geschichte dahinter, wie jetzt bei den Quallen in Palau zum Beispiel.
Quallen, toll oder eklig?
Super, Quallen sind großartig.
Der unglaublichste Ort, den ich mit eigenen Augen sehen durfte?
Boah, das ist auch wirklich schwer. Ja, vielleicht tatsächlich lebendige Steine im Inneren der Tafelberge von Südamerika. Das sind ja Strukturen, wie sie früher in den Meeren weit verbreitet waren, sogenannte Stromatolithen. Und das sind quasi Mikrobenstaaten, sowieso Superorganismen, die ja Skelette bauen, aber nicht aus Kalk wie Korallen, sondern aus Sandstein. Und ja, die haben wir im Inneren von sehr entlegenen Tafelbergen in Südamerika entdeckt, tief in einem Höhlensystem. Und das war wie so ein Korallenriff quasi an Land. Aber was einfach von der Luft lebt, die da durchzieht und Mineralien aus dem Gestein saugt und so. Es war wirklich wie ein Leben auf einem fremden Planeten.
Crazy. Die gefährlichste Situation, in die ich geraten bin, war?
Direkt hinter einem schweren Motorradunfall in Caracas mit dem Taxi zu fahren. Das war knapp. Ja, und oft ist es ja so, dass der Anweg zum Flughafen tatsächlich die gefährlichste Passage der Expedition ist. Ja.
Und was war so gefährlich daran, dass quasi vor dir der Motorradunfall war?
Ja, wir wären beinahe halt mit reingerauscht. Das wird einfach direkt vor uns, gab es einen schweren Motorradunfall und wir wären beinahe halt mit involviert gewesen. Ja.
Ah, okay. Mhm. Eine Expedition, die ich unbedingt einmal durchführen möchte.
Ah, das ist eine lange Liste. Ich glaube, das sprengt unseren Rahmen.
Und wenn ich dir jetzt einen Freifahrtschein geben könnte für eine Sache.
Es gibt eine Region in Südamerika, die ich seit vielen Jahren besuchen möchte. Und es ist leider sehr, sehr schwer zu erreichen. Also wenn du da die Möglichkeit hättest, es möglich zu machen, dann wäre ich sofort dabei. Das ist im Amazonasbecken entlegene Felszeichnungen, die ja noch kein Mensch tatsächlich analysiert hat.
Dann gucke ich mal, was ich machen kann.
Ja, sehr gerne, würde mich freuen.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du vielleicht noch andere Wege findest, weil auf mich würde ich da ehrlich gesagt nicht setzen.
Du, aber ich würde auch, in der Tiefsee gäbe es auch noch ein paar Ziele, die ich wirklich gerne erreichen würde. Na,
dahin habe ich doch schon etwas besseren Draht, auch wenn der nicht wirklich belastbar ist. Aber ich danke dir von Herzen, dass du uns mitgenommen hast auf deine Expedition und wünsche mir auf jeden Fall ganz, ganz viele weitere von deinen beeindruckenden Geschichten. Auf die freue ich mich und wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Spaß, diese zu erleben.
Ja, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank und ja, hat Spaß gemacht.
Schön.
Danke.
Flaschenpost. Nach meinem Aufruf in der letzten Folge hat mich direkt eine Flaschenpost erreicht, und zwar von Christine. Und wer ganz genau hingehört hat, der kennt sie auch schon aus Folge Nummer 100. Hier ist, was sie mir zugesendet hat.
Hallo Chris, du hast die Frage gestellt, welche Bedeutung der Helden der Meere Podcast für uns jeweils hat oder was der Podcast bei uns ausgelöst hat. Ich bin schon sehr gespannt auf die anderen Antworten, denn während der Helden der Meere Flottille war das eine Frage, die wir untereinander recht häufig gestellt haben. Und die Antworten waren sehr unterschiedlich und super interessant. Meine eigene Antwort lautet, mein Leben hat sich dadurch nicht verändert, aber dafür bin ich vielleicht auch schon zu weit in meinem Leben gekommen. Und auch wenn nicht immer alles ohne Komplikation abgelaufen ist, bin ich mit dem aktuellen Stand recht zufrieden und glücklich. Aber dein Podcast hat sich definitiv als große Bereicherung für mich herausgestellt und ich möchte ihn nicht missen. Natürlich interessiert mich so ganz grundsätzlich das Grundthema des Podcasts, aber ich höre dir auch einfach gerne zu, schätze dich für deine Empathie, die Auswahl der Gäste und die Gestaltung der Gespräche. Häufig erreichst du bei deinen Gästen in den Talks eine Tiefe, die ich schon als außergewöhnlich empfinde und die eine besondere Qualität ausmacht. Und dann hast du mich durch den Podcast zur Teilnahme an der Helden der Meere Flottille mit der Soul Sailing Crew inspiriert und bewegt. Und das war jetzt definitiv ein richtig großes Abenteuer für mich, bei dem ich unzählige Grenzen überschreiten durfte und konnte. Dieses Erlebnis hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Stellenwert für mich bekommen. Dafür, dass du diese Möglichkeit geschaffen hast, werde ich immer dankbar sein und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Gästen, viel Erfolg mit dem Podcast, damit du uns noch lange so gut unterhalten und auch inspirieren kannst. Und liebe Community, lasst euch inspirieren. Es lohnt sich so unglaublich.
Liebe Christine, vielen Dank für deine lieben Worte, vielen Dank für deine Nachricht und natürlich würde ich mir wünschen, wenn sie nicht ganz alleine bleibt, sondern auch weitere Leute sich jetzt inspiriert fühlen, mal eine Nachricht zu senden und darin zu erzählen, was Helden der Meere für sie bedeutet. Oder vielleicht sogar Fragen an mich oder einige der Gäste zu stellen. Ich versuche das dann auch gerne weiterzuleiten, sodass diese Kategorie wirklich ein Sprachrohr für die Helden der Meere Community wird. So, und jetzt wollen wir aber nochmal die Kurve kriegen und den Abschluss zu der Folge mit Lars Abromeit machen. Das war Lars Abromeit. Und was mich an ihm besonders begeistert, ist seine Neugierde und Faszination. So wie zum Beispiel bei den Quallen. Ich finde, ihm war richtig anzuhören, wie sehr es ihn begeistert, etwas dazuzulernen, mitzurätseln und zu forschen. Spannend finde ich auch, dass bei seinen Expeditionen gar nicht nur der Journalismus und der Artikel, der am Ende rauskommen sollte, im Vordergrund steht, sondern häufig auch das Bemühen, Forschung zu ermöglichen oder gewisse Gebiete zu schützen.
Und in diesem Podcast spreche ich ja mit vielen Leuten darüber, dass man im Bereich der Meere nicht nur als Meeresbiologe oder Meeresbiologin glücklich werden kann, sondern auch auf den anderen Wegen ganz wertvolle Arbeit beitragen kann. Und ich finde, Lars ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man zum Beispiel als Journalist und Geschichtenschreiber einen großen Impact machen, an solchen Expeditionen teilnehmen und diese vielleicht sogar erst ermöglichen kann. Falls ihr Lust auf mehr Geschichten von Lars habt, dann schaut doch mal in sein Buch rein. Bis an den Rand der Welt, immer noch eine absolute Empfehlung von mir und sicherlich eine Möglichkeit, Lars mit seiner tollen Arbeit zu unterstützen. Falls ihr Lust auf weitere Folgen in diese Richtung habt, dann hört doch mal in Folge 68 mit Florian Sturm rein. Auch er ist Wissenschaftsjournalist und in der Folge berichtet er über den illegalen Handel mit Seepferdchen und wie er das Leben auf einer ganz entlegenen Insel porträtiert hat. Eine weitere spannende Folge könnte die Nummer 35 sein, mit Richard Latkani. Sie heißt Kampf um das Kokain der Meere, Sea of Shadows. In dieser Folge hat er berichtet, wie er sich als investigativer Filmemacher in ein mexikanisches Drogenkartell eingeschleust hat, um eine der bedrohtesten Walarten der Welt zu schützen.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen. Deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.